Mein Name ist Yvonne Robes-Schillack und ich bin Gründerin der Marketingberatung Planinia. In der heutigen Folge sprechen wir über Chaos statt Phasen oder genauer gesagt, warum wir in Zeiten von KI unser Denken in Sales-Funnel-Phasen über Bord werfen müssen.
OMT.
Natürlich FOMO, wenn du es nicht tust, wenn es deine Wettbewerber tun. Also solltest dich mit den Aspekten, die KI ermöglicht, auseinandersetzen, weil wir Customer Journey nochmal ganz anders denken können. Nicht nur in einzelnen Zielgruppen, sondern sehr viel individueller. Und je individueller wir die Customer Journey denken, desto höher ist die Conversion.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo liebe Yvonne, schön, dass du da bist. Yvonne. Wir haben heute das Thema Customer Journey 2.0, weg vom linearen Funnel, rein ins Chaos. Über dieses Chaos reden wir gleich noch. Aber was ist aus deiner Sicht aktuell die größte Herausforderung für Unternehmen beim Verständnis der Customer Journey?
Prinzipiell könnte man sagen, ist schon mal gut, wenn Unternehmen überhaupt verstehen, dass es sowas wie eine Customer Journey gibt und man die vormodellieren kann, wenn man sich dazu Gedanken machen sollte. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht für Unternehmen ist gerade, also zum einen war die Customer Journey ja noch nie wirklich gut vorhersagbar. Also diese modellhafte Betrachtungsweise in Phasen, die kriegt das nicht hin, den User in allem zu erfassen, was er macht. Ich wechsle zwischen Kanälen, ich wechsle zwischen Geräten, ich treffe sehr spontane Entscheidungen. Kommt sehr auf den Kontext an, in dem ich gerade bin. Ja, sitze ich beim Arzt, treffe ich und muss dann rein, dann breche ich meine Customer Journey ab. So, das ist dann ein externer Einfluss. Und all diese spontanen Entscheidungen, die können wir nicht modellieren. Und die KI und die neuen technologischen Möglichkeiten, die KI jetzt mit sich bringt für unser Marketing, die verstärken diesen Effekt noch. Dadurch, dass wir personalisieren können. Wir können über ganz große Datenmengen Vorhersagen treffen und so weiter. Schaffen es die klassischen Modelle, mit denen wir bisher arbeiten, vor allem die recht simplen Modelle wie AIDA, einfach nicht mehr das zu erfassen, was der User tatsächlich in der Realität macht.
Du hast jetzt schon ein paar Wörter gesagt, die ich so in meine nächsten Fragen mit einfließen lassen wollte. Vielleicht können wir das dann noch ein bisschen so ein bisschen voneinander trennen, also damit die Leute es noch besser verstehen. Ja, Customer Journey zu haben oder sich reinzudenken, ist nicht verkehrt. Das nehme ich jetzt mit, dass die Leute sich zumindest theoretisch mal überlegen, wie könnte es denn laufen bei den Kunden. Das ist ja schon mal so der zweite Schritt, nachdem ich vielleicht weiß, wer meine Kunden sein sollen. Wie gut passt deiner Meinung nach der, also ich höre schon raus, dass der klassische lineare Funnel so gar nicht mehr, also gar nicht funktioniert. Das ist nicht die heutige Realität. Du hast im Titel gesagt, rein ins Chaos. Wie tust du das miteinander verknüpfen? Erklär uns das vielleicht noch ein bisschen besser.
Also vielleicht für den Hintergrund, damit die HörerInnen das auch verstehen. Ich habe mich in einem Forschungsprojekt mit dem Thema auseinandergesetzt, für ein Fachbuch, das erscheint, Innovatives Marketing. Und ich habe mir angeschaut, was können eigentlich bestehende Funnel-Modelle und was bilden die aktuell ab? Dann habe ich verschiedenste Modelle untersucht, in Theorie und Praxis, Cluster erstellt und so weiter, quantitative Untersuchungen gemacht. Das soll euch jetzt nicht langweilen.
Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Was für Modelle so AIDA hast du eben schon genannt, Sie Think, Do Care wahrscheinlich, Flywheel und, boah, kenne ich noch mehr. AIDA kann man ja noch aufdröseln in 7
Fällen. Wir könnten jetzt so ein kleines Bingo-Spiel daraus machen. Ja. Wie viele Customer Journey Modelle kennt? Es gibt auch noch psychologische Ansätze rund um den Loyalty Loop zum Beispiel oder Customer Decision Making Modell, wo es eher um einzelne Entscheidungen des Nutzers geht. Genau, und all diese Modelle habe ich quasi zusammengeworfen, nebeneinander gestellt und gesehen, okay, jedes Modell hat so seine Vor- und Nachteile, jedes Modell zielt auf einen bestimmten Effekt ab. Was viele gemein haben, ist, dass sie entweder sagen, es ist linear, es geht von oben nach unten, oder es geht so in Schleifen. Und das ist nicht mehr das, wie der User sich heute bewegt. Das kennt jeder, glaube ich, von seinem eigenen Nutzungsverhalten. Es kann sein, dass ich mit einer Marke mal hier, mal da, mal dort, an unterschiedlichen Touchpoints in Berührung komme, das ist nicht linear. Das ist eher Chaos. Und deshalb habe ich in einem neuen Modell gesagt, eigentlich bewegen wir uns als User wie auf so einer Flipperscheibe. Ja, jeder, der ein bisschen älter ist, kennt auch so einen Flipper, an dem man steht. Und der hat verschiedene Touchpoints auch. Ja. Und ich als User bewege mich quasi sehr chaotisch zwischen verschiedenen Touchpoints hin und her. Wenn mir etwas gefällt, gehe ich weiter. Wenn mir etwas nicht gefällt, gehe ich raus. Wie in einem Flipper, in dem ich hin und her geschleudert werde. Und je besser wir es als Marketer schaffen, den jeweiligen Touchpoint auszugestalten für den User, genau in dem Moment, in dem er gerade mit dem Touchpoint in Berührung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den nächsten Touchpoint treffe.
Also auf dieses Flipper-Modell können wir gerne gleich mal eingehen, aber hast du, also dieses AIDA-Modell ist ja schon sehr alt. Also gefühlt, ich fühle mich ja schon alt und ich kenne es schon sehr, sehr lange.
Und trotzdem arbeiten noch so viele damit. Das ist das
Problem. Ja, okay, fair enough. Darüber hinaus, die anderen Modelle kenne ich nicht so gut. Also ja, klar, Think, Do, Care habe ich mich schon öfters mit beschäftigt. Ich weiß aber nicht, wie alt diese Modelle sind oder ob die gerade eher neu sind oder nicht. Ist mir auch gerade gar nicht so wichtig. Die Frage eher ist, hast du, oder wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass du mitgibst, dass sich das verändert hat die letzten Jahre. Ist das so? Also war das nicht früher auch schon irgendwie so? Oder ist es jetzt einfach, weil wir mehr Touchpoints haben als früher, dass es sich jetzt nochmal verändert hat?
Nee, es war schon so, dass wir als Marketer bisher eben linear gedacht haben und dann Kampagnen auch linear ausgestaltet haben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an so eine Ad-Kampagne denke, dann schalte ich die jeweiligen Ads, die jeweiligen Assets schon in der Phase, von der ich ausgehe, dass der User gerade ist. Jetzt mit Hilfe von KI und größeren Datenmengen, die wir verarbeiten können, haben wir sehr viel mehr Ahnung darüber, in welcher Phase oder in welchem Intent, nach welchem Motiv der User gerade agiert. Das heißt, über diese Vorhersagbarkeit können wir viel mehr personalisieren. Das haben wir vorher nicht gemacht. Wir haben vorher in Usergruppen gedacht und jedem User in eine Gruppe gesteckt und diese Gruppe in eine Phase gesteckt. Und dann haben wir Kampagnen ausgestaltet in Phase 1, in Phase 2, in Phase 3 und ich habe diese Assets ausgespielt bekommen. Heute kann es sein, dass ich ein Asset für mich als uniker User ausgespielt bekomme, weil die Marke weiß, dass ich gerade das und das Bedürfnis habe oder vorher schon das und das angeschaut habe. Also personalisierbare Touchpoints.
Wozu nutzen Marketer solche Modelle? Also warum hat das praktisch, warum hat das eigentlich Relevanz in der täglichen Arbeit von Marketing-Teams, wenn es doch eigentlich jedem, der ein bisschen nachdenkt, offensichtlich ist, dass diese Modelle nicht oder zu theoretisch sind?
Wir kennen nicht jeden User, mit dem wir interagieren, dem wir irgendwas ausspielen. Deshalb versuchen wir, diese Komplexität zu minimieren und in Modelle zu packen. Und diese Modelle helfen uns als Marketer dann dabei, unsere Marketingmaßnahmen zu strukturieren. Ich strukturiere dann zum Beispiel in Phasen, ich strukturiere in Kanäle, ich strukturiere in Kampagnen. Also wir versuchen, Komplexität runterzubrechen und dann zu sagen, okay, für die Kampagne machen wir jetzt das, für die Kampagne machen wir das, für die Kampagne machen wir das. Wobei die Wahrheit, die Realität ja viel komplexer ist. Es gibt ja nicht nur Szenario A, B, C, sondern in der Realität gibt es ja mittlerweile Millionen von Szenarios. Und vielleicht lässt die KI es zu, dass wir irgendwann, wir reden ja auch über sowas wie, gibt es überhaupt noch Websites in Zukunft? Oder gibt es vielleicht nur noch unique Landingpages für jeden einzelnen User? Und das würde halt ein Modell dann nicht mehr abbilden können, weil ein Modell ja reduziert.
Du hast eben, also das war jetzt die Kritik an den anderen alten Modellen. Ich glaube, wir schließen mal mit den alten Modellen ab. Wir wollen uns jetzt mal mit dem Thema aus der Überschrift weg vom linearen Funnel oder von diesen Modellen rein ins Chaos. Du hast vorhin schon ein bisschen beschrieben, was das für dich bedeutet, warum das so ist. Also sprich, dass Leute halt nicht berechenbar sind und je nachdem, was für externe Einflüsse kommen, sie sich auch unterschiedlich verhalten können. Du hast, glaube ich, kurz erwähnt, dass du du hast dieses Flipper-Modell erwähnt und wenn ich es richtig verstanden habe, dass du das mitentwickelt hast oder selbst entwickelt hast. Die Chance will ich jetzt nutzen. Also lass uns da mal bitte drauf eingehen. Was heißt denn genau Flipper-Modell? Du hast vorhin schon so ein bisschen erklärt, aber vielleicht gehst du jetzt mal ein bisschen genauer drauf ein.
Ja, in Gänze heißt es Flipper-Modell. In Gänze heißt es Apps-Flipper-Modell. Apps, weil ich gesagt habe, dass jedes Modell oder jede Customer Journey Betrachtung vier wichtige Grundvoraussetzungen in Zeiten von KI erfüllen muss. Diese vier Grundvoraussetzungen decken die alten Modelle bisher nicht ab. Das heißt, wenn ich mit einem neuen Modell arbeite, muss ich an vier Grundfaktoren denken. Und das hat auch praktische Relevanz für Marketer. Also wenn ich eine Kampagne vorüberlege oder einen Content Hub aufbauen möchte, sollte ich 4 Faktoren bedenken. APPS. A für Adaptive, also jede Maßnahme, jeder Touchpoint sollte adaptiv sein. Das heißt, in irgendeiner Weise anpassbar auf eine Zielgruppe oder auf einen spezifischen User. Der Touchpoint sollte personalized sein, also personalisiert in irgendeiner Form, je nachdem, welcher Umfang mir möglich ist. Also wie kann ich Inhalte individualisieren, personalisieren aufgrund von Daten, die mir zur Verfügung stehen. Das weitere P steht für predictive, also Vorhersagbarkeit. Wie viel kann ich darüber vorhersagen, wie sich die User verhalten werden? Stichwort Abbruchquoten, Stichwort Conversion Rate. Wie gut kann ich vorhersagen, was da passiert? Und der letzte Punkt, und das ist so mit der wichtigste, self-accelerating. Die Customer Journey von heute funktioniert so, dass eine Customer Journey die andere Customer Journey antreibt. Das heißt, werde ich Fan einer Marke zum Beispiel und schreibe auch darüber, bewerte, kommentiere, reposte, empfehle weiter, dann treibe ich diese Marke weiter an. Und dieser Self-Accelerating-Prozess ist in Zeiten von zum Beispiel Community-Marketing, Influencer-Marketing unheimlich wichtig. Genau, also diese 4 Grundvoraussetzungen sollte jede Customer Journey Vormodellierung oder Kampagnenplanung berücksichtigen.
Kannst du das noch besser in den Vergleich zu den alten Modellen stellen? Also die Grundlogik dahinter, wie die sich unterscheidet zu den etablierten Frameworks? Weil das klingt jetzt alles noch sehr theoretisch. Ich gehe nachher auch mal in einen praktischen Case. Aber vielleicht die erste Frage von der Grundlogik her, wie unterscheidet sich das von den etablierten Frameworks?
Also der größte Unterschied liegt dann in der Visualisierung. Also das Modell heißt ja Apps-Flipper-Modell. Das heißt, wir gehen weg von Phasen. Also wir stellen uns jetzt quasi keine Top-Down-Logik mehr vor und auch keine Schleife, sondern stellt euch visuell eine Scheibe vor. Und auf dieser Scheibe sind ganz viele Touchpoints, random angeordnet. Die potenziellen Touchpoints, mit denen der User interagieren kann. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger neuer Gedanke mit rein, den die alten Modelle nicht haben. Es gibt unterschiedlichste Motive, warum ein User sich mit einer Marke oder einem Produkt auseinandersetzt. Und wir unterscheiden 3 verschiedene Bereiche. Und diese Scheibe, auf der diese Touchpoints angeordnet sind, die ist dreigeteilt. Wir haben da 3 Bereiche. Product Fit, Brand Fit, Solution Fit. Das heißt, wir sagen, ein Nutzer kann sich aufgrund von 3 wichtigen Hauptmotiven mit einer Seite, einem Touchpoint, wie auch immer, auseinandersetzen. Das erste ist Brand Fit. Das sind Touchpoints, die sich damit beschäftigen, wie gut passt diese Marke zu mir, welche Werte vertritt die Marke, vielleicht auch wie groß ist das Unternehmen, wie vertrauenswürdig, das ist alles so im Bereich EAT. Dann haben wir den Bereich Product Fit. Das sind alles Touchpoints, die sich damit beschäftigen, passt dieses Produkt in den verschiedensten Ausführungen zu mir, in Sachen Größe, in Sachen Material, Ausführungen, Varianten und so weiter. Und dann haben wir den Bereich Solution Fit. Da geht es darum, nochmal übergeordnet, passt diese Lösung überhaupt zu mir? Also nicht dieses Produkt, sondern dieser Lösungsansatz. Wenn ich mich zum Beispiel das ist so ein wichtiges Thema, jüngere Generation, Fitness, Ernährung. Wenn ich mich mit dem Thema Muskelaufbau beschäftige, dann habe ich quasi 3 Motive. Entweder ich kenne schon eine Marke und bin mit der in Berührung, dann geht es auch Richtung, also dann habe ich schon Brand Fit, dann kenne ich zum Beispiel ESN oder you name it. Und dann beschäftige ich mich eher mit Produktaspekten. Andererseits kann es sein, dass ich schon eine Lösung für mich herausgefunden habe. Ich will auf jeden Fall zum Beispiel Proteinpulver benutzen. Ich habe schon für mich selber herausgefunden, das ist das, was ich brauche jetzt. Dann beschäftige ich mich vielleicht eher mit verschiedenen Marken und schaue mir dann die Marken-Touchpoints von verschiedenen Marken an und vergleiche die. Das heißt, neu an dem Modell ist, ich habe im Endeffekt so eine Art Checkliste. Ich als Marke sollte betrachten, habe ich genug Touchpoints im Bereich Brandfit? Habe ich genug Touchpoints im Bereich Product Fit? Habe ich genug Touchpoints im Bereich Solution Fit? Und wenn ich diese drei unterschieden habe, kann ich in jedem der drei Bereiche auch noch abchecken, ist das adaptiv genug, ist das personalisiert genug, arbeite ich mit Vorhersagen und nutze ich den Self-Accelerating-Effekt. Das ist im Prinzip quasi so eine Tabelle, die ich checklistenartig durchgehen kann als Unternehmen, um zu checken, mache ich da schon genug.
Wie setze ich so, also du hast das Thema, hast du mich voll getroffen, ja, als 2 Stunden Sport am Tag, ESN ist, glaube ich, wo ich am allermeisten einkaufen gehe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Danke für das praktische Beispiel. Wie kann man das von der anderen Seite als du hast ja schon erklärt als Markt, aber ich denke jetzt so in Kampagnenplanung, Personas, Touchpoint-Design und so weiter. Ich versuche gerade noch praktischer zu werden. Wie gehe ich da vor?
Ich mache mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung in der Beratung mit Kunden. Wir haben ganz häufig Kunden, die sagen, aber ich erkläre doch schon so gut mein Produkt und ich erkläre doch schon so gut, warum das die richtige Lösung ist. Und dann schauen wir uns die Seite und den Auftritt an und merken, aber du bist komplett seelenlos unterwegs. Ja, du erklärst faktenbasiert super, aber für alle, die auch einen Brandfit brauchen, lieferst du keine Informationen. Du sagst nichts über dich, über dein Team, über deinen Hintergrund. Warum machst du denn das beste Produkt? Warum kennst du dich so gut aus? Diese Story wird nicht erzählt. Und wenn wir jetzt als Marketer so eine Checkliste haben, würden wir durchgehen und sehen, okay, da ist ein Blinderfleck, ja, da ist ein Gap. Wir haben zu wenig Touchpoints im Bereich Brandfit. Und im Gegensatz dazu gibt es auch Kunden, die erzählen super viel über sich. Die haben eine Top-Team-Seite, die Gründungsgeschichte über eine riesige Landingpage hinweg top aufbereitet und erzählen ganz viel über ihre nachhaltige Produktion und so weiter. Aber verlieren kein Wort darüber, warum sie denn die beste Lösung am Markt anbieten. Also was unterscheidet deren Lösung von anderen Lösungen? Warum ist die beste? Da muss der User im Zweifel irgendwie extern recherchieren oder sich Vergleichsvideos woanders anschauen, statt dass man eigene Touchpoints dafür aufzeigt. Und auch hier würde so eine Checkliste wieder voll helfen zu sehen, aha, da ist der blinde Fleck, da brauchen wir weitere Touchpoints.
Und diese Checkliste finde ich dann in deinem Buch, richtig?
Genau.
Okay, Werbeslot, wann kommt das Buch raus?
Ja, ich hoffe, dass wenn die Folge erscheint, könnte es sein, dass das Buch schon erschienen ist. Wenn nicht, dann bitte ich noch ein bisschen Geduld. Das Buch heißt Innovatives Marketing, gibt auch noch viele andere Autorinnen. Es gibt übrigens auch es gibt ganz viele Artikel. Ja, es gibt aber auch zum Beispiel Artikel zu Vergleichen verschiedener Marketing-Magazine.
Ja, also für mich klingt das Modell erstmal sehr logisch, also irgendwie nicht logisch, weil es ja Chaos ist, aber du weißt, wie ich meine, es ist logisch, dass man hier vielleicht ein bisschen umdenken muss. Folgefrage.
Aber selbst Google spricht ja mittlerweile von der messy middle, also ja, dass es eben nicht mehr Farben gibt, sondern wir müssen irgendwie in einer nicht vorhersagbaren Mitte Menschen finden. Und das habe ich versucht, das Chaos ein bisschen weniger chaotisch zu machen.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Vor einem halben Jahr habe ich mal gesagt,
Ja, das ist jetzt die perfekte Ausrede dafür, dass irgendwelche Kampagnen nicht funktionieren. Aber es ist halt auch zu einfach gedacht. Also vielleicht mal eine Folgefrage. Welche Rolle spielen bei dem Modell auch Daten, und sie spielen 100% eine Rolle, Technologie, und du hast vorhin auch gesagt, dass KI eher schlecht auf die alten Modelle einwirkt. Also inwieweit hilft jetzt KI dabei? Also Personalisierung, ja, das sollte man damit ganz gut hinkriegen, aber vielleicht gibst du uns hier ein bisschen mehr Kontext.
Also ich glaube, wenn man sich Anbieter aus dem asiatischen Markt zum Beispiel anschaut, findet man da schon sehr viel mehr Techniken, die angewendet werden als im deutschen Raum. Übrigens auch große Kritik, die man äußern könnte. Wir im europäischen Raum sind noch sehr unbeweglich, starr, nutzen KI noch zu wenig. Wenn du bei Temu irgendeinen Artikel bestellst, wirst du 100% sofort in Echtzeit weitere Empfehlungen bekommen, die genau zu deinem Nutzerverhalten passen. Also wenn du irgendein Produkt schon mal angesehen hast, wirst du genau für dieses Produkt einen Rabattcode bekommen. Oder auch mit dem asiatischen Markt, gerade in China, gibt es zum Beispiel fast nur noch personalisierte Websites. Also ich habe sowieso hohe Mobile-Nutzungsrate, alles connected mit WeChat Pay, aber auch den sozialen Funktionen. Und wenn ich als User etwas tue in einer Anwendung und ich will mir das genauer ansehen, dann ist das, was ich mir genauer ansehen will, personalisiert. Ich mache mal nochmal ein Beispiel. Ich sehe, du hast so eine Sportuhr am Handgelenk. Stell dir mal vor, du bist jetzt länger damit beschäftigt, oder denkst darüber nach, den Sportuhr zuzulegen, hast vielleicht schon das ein oder andere dazu gesucht, vielleicht schon das ein oder andere gesehen, die ein oder andere Empfehlung bekommen. Dann haben wir ja Daten darüber, was du bisher gemacht hast, was du dir angesehen hast, was du verglichen hast, vielleicht welche Aspekte dich besonders interessieren. Und nehmen wir mal an, du bist jetzt auf der Website von einem Hersteller und willst da genauer rein. Warum ist die Uhr das Richtige für mich? Oder im Vergleich oder wie auch immer. Dann sind wir jetzt mit KI in der Lage, dir eine unique Landingpage dahinter zu erstellen, die genau auf die Aspekte eingeht, die du vorher gesucht hast. Das heißt, wenn du als Mario uniker User dich damit beschäftigt hast, dass die Uhr auf jeden Fall triathlonfähig sein soll, dann haben wir im ersten Sichtbereich Triathlon, Hero Shot. Und dann haben wir in der Gegenüberstellung vor allem Produktspezifika, die mit Triathlon zu tun haben, der Anwendbarkeit und so weiter. Das heißt, wir können hochpersonalisieren und quasi ein Verkaufsgespräch mit dem Nutzer führen, als wären wir jemand, der dich kennen würde.
Geht das schon? Also bestimmt geht das schon, aber ich denke mir jetzt gerade, ich bleibe mal bei dem Beispiel. Die KI würde mich schlecht kennen, wenn sie mir einen Triathlon aus, weil ich kann nicht schwimmen. Ja, also schwimmen.
Da geht's dir so wie mir.
Aber schwimmen ist nicht so meins. Also ich kann schon schwimmen, keine Sorge, aber das ist nicht so meins. Deswegen habe ich mich gegen den Triathlon entschieden. Ich bin jetzt 3 Marathon gelaufen. Also ich laufe sehr viel. Ich gehe ins Studio. Ich fahre viel Fahrrad. Ich habe mir ein sehr teures Fahrrad gekauft. Also so Sachen mache ich dann alles, aber das mit dem Schwimmen hapert. So. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich gehe in so einen Shop und das habe ich vor kurzem tatsächlich auch mal überlegt, dass ich mir so einen Suit kaufe, was ich nicht wechseln muss zwischen den Disziplinen, weil ich jetzt tatsächlich anfangen will, zumindest Radfahren mit Laufen am Wochenende auch so zu kombinieren. Das habe ich jetzt 1-2 Mal gemacht, habe mir überlegt, das nervt schon, wenn man dann diese Windelhose vom Fahrradfahren ausziehen muss und dann tun mir schon die Beine weh, ich muss mich bücken, mit 46 tut es manchmal ein bisschen weh. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich umgeschaut nach so einem Suit, den ich einfach nur weg zum Laufen dann anziehen kann. Jetzt komme ich aber zum ersten Mal auf die Seite. Die Seite kennt mich noch nicht und so weiter. Ja, wenn das System gut ist, ich suche ja irgendwas auf der Seite wahrscheinlich. Also keine Ahnung, ich bin jetzt bei Decathlon, guck halt nach Schwimmen und Jogging-Suits in Kombination. Dann weiß die KI in dem Moment ja, was ich suche, aber die weiß noch nichts über mich. Wenn ich nicht vorher schon mal irgendwie da war und so weiter. Das heißt, sie würde mir jetzt erstmal eine Standardseite wahrscheinlich ausspielen. Wenn ich jetzt auf eine Schwimmseite gehe, also weil ich mir jetzt vielleicht dann denke, okay, ich gucke mir mal an, was es auch so im Schwimmen gibt, dann würden wir vielleicht Schwimmer mit irgendeinen Schwimmsuits, die mit Marken laufen, die schon irgendwie mit dem Triathlon zu tun haben, auch wenn ich jetzt kein Triathlet bin. Also schafft das eine KI heute oder kennst du schon Beispiele, die das schon machen? Also ich finde das extrem komplex. Ich glaube, das ist in der Theorie. Wir fliegen auf den Mond, gell? Also es muss irgendwie funktionieren. Aber ich kann, also das würde ja auch wahrscheinlich laufen, ohne dass ich das merke. Aber mich würde interessieren, arbeitet ihr an sowas schon? Also ich habe in zu vielen Agenturen Kontakt und ich habe noch nie gehört, dass jemand so weit ist, dass so in Echtzeit sogar ganze Landingpages gebaut werden.
Jetzt sind wir an dem Kernpunkt, warum das auf dem asiatischen Markt funktioniert und auf dem europäischen Markt noch nicht. Wichtiger Ausgangsfaktor ist hier Datenschutz. Im asiatischen Markt arbeiten
gibt's sowas nicht.
Die Anbieter mit zum Beispiel WeChat. Da gibt es nicht die Datenschutzvorschriften, die wir hier im europäischen Raum haben. Und damit werden Daten geteilt zwischen Plattformen hinweg. Es ist eigentlich egal, wer diesen Datensatz ursprünglich erhoben hat. Die Daten werden geteilt. Also ich habe Zugriff zumindest auf bestimmte Nutzerdaten. Im europäischen Raum ist das nicht so einfach. Third-Party-Cookies versus Cookie-less versus, ne, wir führen diese Debatten auch aktuell. Wird wahrscheinlich jetzt auch wieder ein großes Thema sein, es werden große Konferenzen. Kurzum, wenn wir nichts über den Nutzer haben, um ihn zu identifizieren, dann können wir das in der Form noch nicht. Klar, wir können ihm vielleicht personalisierte Kampagnen ausspielen. Also wenn du bei Decathlon warst und dich da umgesehen hast, dann können wir danach zum Beispiel eine Insta-Story ausspielen, die genau diesen Kontext hat. Und hinter der Insta-Story kommt dann vielleicht eine angepasste Form der Landingpage, thematisch, Zielgruppen angepasst, aber eben noch nicht personalisiert. Anders sieht es aus, wenn wir deine Adressdaten haben. Hast du dich zum Beispiel, warst du bei Decathlon, hast deine E-Mail-Adresse eingegeben, weil dir werden ja 20% Rabatt für deine Registrierung versprochen. Ab dem Moment können wir dich identifizieren und wenn wir mit einem guten CRM arbeiten, wissen wir jetzt alles, was du on-page getan hast. Und dann können wir dir eine E-Mail schicken und dahinter eine personalisierte Landingpage verstecken. Also quasi, wenn wir ein gutes CRM haben, können wir eine Landingpage-Variante bauen und sagen, wenn User das erfüllt, dann befülle das mit dem Element. Wenn der User das erfüllt, dann befülle das mit dem Element. Und das funktioniert auch heute schon. Wir können zum Beispiel sagen, der Mario, der ist so ein richtiger Schnäppchenfuchs. Der ist super preissensibel. Wir wissen, wenn wir dem keinen Rabattcode mitgeben, dann bestellt er nicht. Das heißt, du kriegst eine Landingpage-Variante mit Streichpreis, mit vielleicht so ein bisschen FOMO, ne? Nur noch heute, nur noch bis so und so. Und dann wissen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann konvertierst, ist höher, als wenn wir dir eine Landingpage schicken mit hier unser Produkt, es ist besonders nachhaltig, deshalb solltest du dich für unser Produkt entscheiden. Hier nochmal eine Übersicht über alle Rohstoffe, die verwendet werden und über Langlebigkeitsaspekte, hier nochmal ein Produkttest und so weiter. Das können wir auch heute schon tun, wenn wir deine Daten initial haben.
Ich denke da schon so einen Schritt weiter. Ja. Ich denke mir halt immer, ab wann lohnt sich der Aufwand und ab wann nicht. Also, dass so ein Zalando und Co. mit so vielen Usern... So
aber viel über Aufwand reden wir ja mit KI nicht mehr. Das ist ja genau der
Grund. Ja, richtig, aber die muss ja auch gefüttert werden. Also, ich bin jetzt hier gerade derjenige, der es noch nie gemacht hat und jetzt gerade einfach das mal hinterfragt. Ja. Ich stelle mir dann so vor, okay, die Decathlon hat irgendwo einen Wettbewerb gemacht, bei dem ich mitgemacht habe. Da war ein Fotograf, die haben sogar Bilder von mir. Auf einmal sehe ich eine Landingpage, wo ich auf einem Fahrrad vorbeifahre, am besten noch mit dem Hintergrund meiner Heimatstadt und angepasst schon auf den... Also ich kann euch sagen, das Gute ist, wenn dieses Video, also dieser Podcast rauskommt, dann war unsere Konferenz schon. Das Eröffnungsvideo unserer Konferenz wird ein Begrüßungsvideo von mir sein, das ich nie gesprochen habe. So, ja, mit Hey Jen und keine Ahnung, ist mein Avatar da und der begrüßt quasi die Leute. Und im Hintergrund sieht man lauter Screenshots, die aber Videos sind. Das waren aber nur Bilder. Also das sind Bilder, die dann quasi, wo auf einmal unsere Botschafter, die standen eigentlich so da und durch das Video stehen die dann so da. Und das sieht total echt aus. Also ich habe die ersten Entwürfe schon gesehen, total geil. So, jetzt stelle ich mir jetzt im nächsten Schritt vor, man sieht mich, ich bin bei irgendeinem Hamburg-Marathon, der von Decathlon, wurde nicht von Decathlon gesponsert, aber sagen wir mal, er wird von Decathlon gesponsert, jetzt bleiben wir mal bei Decathlon. Und die haben dann ganz viele Fotos von mir, wie ich dann da lang laufe und so weiter. Und die konnten mir ja die Bilder schon anbieten. Das heißt, sie konnten sie auch meiner Nummer zuordnen und so weiter und so fort. Jetzt kriegen die mit, ich habe mir die Ergebnisse vielleicht bei Decathlon runtergeladen. Die können das connecten. Und auf einmal hauen die mir Landingpages raus mit meinem Gesicht drauf, mit dem neuen Klamotten, wie ich auf dem Fahrrad aussehe. Vielleicht noch ein bisschen getuned, damit mein Body noch ein bisschen besser aussieht da drin. Und dann, ja, ist geil. Klar, logisch, das funktioniert. Es funktioniert ja seit Jahren, dass wenn man hübsche Menschen in bestimmten Klamotten sieht, dass man dazu irgendwie das auch cool findet oder wie auch immer. Ich meine, deswegen wird es ja auch gemacht. Das kann man sich gegen wehren, unterbewusst passiert das. Und je personalisierter das ist, desto, also ich verstehe die Logik dahinter und ich glaube auch, dass das funktioniert. Die Frage ist jetzt, wie groß kann man diesen Aufwand schon betreiben? Wenn das einmal gefüttert ist, bin ich frei, die haben ja keinen Aufwand mehr. Aber wir müssen es ja auch kontrollieren. Ich habe gestern einen Vortrag gehört, Yvonne, sorry, ich lasse dich noch nicht dazu reden. Eine Sache noch. Ich habe gestern einen Vortrag gehört bei einem Abendevent, da ging es um KI. Waren 4 verschiedene Referenten, die jeweils so 15 Minuten geredet haben. Und da war ein Anwalt dabei. Und der hat uns eine Statistik gebracht, dass zumindest im Rechtsbereich, wenn man KI benutzt, 80% der Quellenangaben noch falsch sind. 80%. Das hätte ich niemals gedacht. Und das in einem Bereich, wo ich mit Paragraphen geschriebenem Wort, also das sind ja Sachen, die irgendwo runtergeschrieben sind, auch Präzedenzfälle und sowas, das wird ja alles archiviert und das ist ja nicht mal was ich erfinden muss, sondern es geht um Quellensuchen. Ich hätte gesagt, wenn 10%, dann hätte ich das schon viel empfunden. Aber die haben eine Studie gemacht mit 80% falsch. Und jetzt denke ich mir, wie weit ist der Weg von der KI noch, sowas auf die Beine zu stellen? Wahrscheinlich ist er gar nicht mehr so weit, aber für mich irgendwie, ich denke mir, boah, ist das wirklich schon möglich? Und jetzt darfst du.
Ja, aber zwei Gedanken zu deinem Juristen da. Also zum einen ist das große Learning ja, wir sollten mit spezialisierten Sprachmodellen arbeiten. Das heißt, es gibt auf den juristischen Bereich spezialisierte Modelle und die sollte man nutzen. Und ja, wenn ich bei ChatGPT im allgemeinsten Modell überhaupt was suche, natürlich wird es da Halluzinationen geben und das wissen wir. Der zweite Aspekt, erinnere dich mal zurück an deine Anfänge mit KI. Ja, wir haben alle irgendwie davor gesessen. Wir haben alle irgendwie davor gesessen und da so, ja, so super allgemeine Prompts reingehauen und ein bisschen rumgespielt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und was sich seitdem alles verändert hat, dass wir nicht mehr mit irgendwie, ich hau hier mal einen Prompt rein, einfach so, sondern ich mache das vielleicht schon mit Prompting-Regeln oder ich integriere das Sprachmodell in eine Excel-Tabelle und mache das automatisiert für 3000 Fälle statt für einen. Oder ich baue mir ChatGPT in NNN ein und baue mir einen kleinen KI-Agenten, der Dinge macht. Also erinnere dich mal an die Anfänge versus jetzt und welche kurze Zeitspanne dazwischen liegt. Und dann ist dieser Gedanke, dass wir irgendwann Touchpoints personalisieren, für mich gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, also wenn man sich überlegt, was jetzt alles schon passiert ist und wie sich unser Alltag verändert hat, das wird auch passieren.
Also ich muss dir sagen, du sprichst was an, wo ich ja auch eigentlich so ein bisschen hin wollte. Am 30.11. jährt sich die Veröffentlichung von ChatGPT, glaube ich, zum dritten Mal. Also ich glaube, am 30.11.2022 war es, glaube ich, ist es rausgekommen. So, das sind 3 Jahre und die Sprünge sind riesig. Jetzt dieses Modell 5, glaube ich, was jetzt draußen ist. Jetzt reden wir nur von ChatGPT und nicht von den ganzen anderen, Gemini und Co., Perplexity und so. Da hat ja jeder, wie du schon gesagt hast, ist auf irgendwas spezialisiert. Und ich bin auch nicht tief genug drin, um diese Diskussion zu führen. Aber worauf ich hinaus will, ist, ein halbes Jahr nachdem ChatGPT rauskam, wurde schon überall geschrien, wer jetzt nicht dabei ist, der fällt hinten runter. So, das wurde, du erinnerst dich dran, 2007 auch über Google und Online-Marketing und erzählt, und wir haben heute noch Leute, die jetzt erst mit dem Online-Marketing anfangen. Also, worauf ich hinaus will, ist, es ist sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube auch, dass KI gekommen ist, um zu bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist nicht ein neuer Online-Marketing-Kanal, das ist eher ein neues Internet. Worauf ich hinaus will, ist, jetzt die Schritte mitzugehen, damit man dann, wenn es wirklich umsetzbar ist, auch affin genug ist, es umsetzen zu können, vielleicht auch hinführend, vielleicht deine Daten im Griff hat, vielleicht auch schon jetzt anreichert an den Stellen, wo man glaubt, in dem, über das, was wir jetzt gerade diskutieren, dass das in 2 Jahren möglich ist, in 3 Jahren möglich ist, dass es dann auch vorhanden ist und dass wir dann nicht erst damit anfangen, das zu sammeln, halte ich für total sinnvoll. Jetzt seine Geschäftskonzepte komplett darauf umzustellen, dass man dann mega Aufwand reinzustecken und andere Sachen liegen zu lassen, schlimmer noch Basics liegen zu lassen, das halte ich für falsch. Ist meine Meinung. Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mit auf Events mit den Anfängern spreche, dass sie denken, ey, wenn die das jetzt nicht mitmachen und da nicht Zeit reinstecken, dann verlieren die alles und brauchen erst gar nicht anzufangen. Und das möchte ich nicht suggerieren. Deswegen stelle ich so ein paar Fragen. Ich glaube, das, also für mich klingt das total cool, was du da gemacht hast. Und ich werde mir das Buch definitiv kaufen und mir durchlesen. Worauf ich hinaus will, ist, ich hasse theoretische Modelle. Ich hasse sie. Ich habe sie in der Uni gehasst. Ich habe wie oft da gestanden und gemeint, jo, da kann ich mich jetzt reindenken, aber am Ende bringt's mir doch gar nichts. Also ja, ein Grundverständnis über die Welt da draußen, aber halt auch nicht mehr. Am Ende muss ich testen, ich muss ausprobieren, was passt auf mich. Da sagt mir jeder Berater, das kann bei jedem anders sein und so weiter und so fort. Stimmt ja auch alles. Aber jetzt kommt etwas, wo du genau das sagst. Jeder ist unterschiedlich. Und ja, mit der KI haben wir vielleicht jetzt schon im gewissen Maße und irgendwann, wenn es sich so weiterentwickelt und scheinbar schnell weiterentwickelt, die Möglichkeit, genau darauf einzugehen. Das heißt aber nicht, dass das heute alle schon können müssen und die, die das in einem Monat nicht umgesetzt haben, sind jetzt komplett fehl am Platze oder wie auch immer. Und das ist eine Message, die ich hier an der Stelle gerne mitbringen will. Chaos akzeptieren finde ich auch gut, ja, dass man auch sagt, hey, okay, löst dich mal ein bisschen von starren Modellen. Chaos ist halt da draußen. Jeder tickt anders. Jeder tickt anders. Jeder hat andere Vorlieben. Jeder bewegt sich anders. Sogar jeder hat jeden Tag andere Sachen. Also auch ein Mensch ändert sich von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, was interessiert mich der Schnee von gestern? Ja, also, oder was ich gestern gesagt habe oder was auch immer. Jetzt habe ich mich ein bisschen heiß geredet. Wir sind auch so ein bisschen durch meine Fragen durchgegangen.
Aber darf ich dazu noch einen Gedanken teilen zu deinem Vortrag oder Appell? Ich glaube, dass dieses, ich muss das machen, sonst funktioniert mein Geschäftsmodell nicht mehr oder sonst bin ich nicht mehr en vogue oder was auch immer. Was ist denn dieses, das? Ich muss das machen. Ich glaube, das ist nichts, was man von jetzt auf gleich komplett anders macht. Mein Verständnis von KI ist eher so eine Art dauerhafter Change, der gerade beginnt. Und der fängt oft im Kopf an, und das sehe ich auch in der Praxis. Wenn ich, ne, du hast über Berufseinsteiger gesprochen, junge Marketer, die vielleicht gerade anfangen, vielleicht gerade die ersten Erfahrungen sammeln. Da geht's ja genau darum, denen die Basics zwar zu zeigen, aber auch die technologischen Möglichkeiten, die KI bietet. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Ich baue eine Mail, also ein Newsletter-Mailing. Ne? Bei vielen Marken klassischerweise Freitagnachmittag, 15 Uhr, oh, wir müssen noch den Newsletter verschicken. So. Bisher baue ich da einfach ein Header-Bild ein. Überleg mir, ne, was kommt da rein, und dann definiere ich irgendwie 3 Themen und dann kommen die da rein. Die neue Möglichkeit ist, ich baue vielleicht nicht nur eine Variante, sondern ich baue vielleicht 3 Varianten oder 5 oder 10, weil der Aufwand dahinter ist, wenn ich mir das einmal ordentlich gepromptet habe und vorbereitet habe, nicht mehr so groß. Weißt du ja selber, du hast unser Briefing für den Podcast mit ChatGPT erstellt. So. Und du erstellst dir das einmal und du kannst dir das für alle Podcast-Folgen danach wiederverwenden. Und genau das ist der Change. Ich muss bei jeder Aufgabe, die ich mache, überlegen, als Marketer, mache ich das jetzt für alle gleich oder nutze ich die Möglichkeit, die mir die Technologie bietet, es direkt zu personalisieren oder zumindest auf Zielgruppen zu adaptieren. Ja, dann haue ich in mein CRM rein, Kunden in der Altersgruppe kriegen den Header und Kunden in der Altersgruppe kriegen den Header. Oder vielleicht sogar mit so einer If-Schleife. Wenn sich der Nutzer schon mit dem und dem Thema auseinandergesetzt hat, dann packe das Thema in den Newsletter. Wenn nicht, dann das Thema. Und das geht auch heute schon. Und das ist kein, oh, das mache ich zukünftig ganz anders, sondern das ist ja eine Kleinigkeit. Das ist eine kleine gedankliche Veränderung. Und da glaube ich schon, dass das ganz wichtig ist für Marketer, jetzt das schon mitzudenken und jetzt auch in jeder Marketingmaßnahme mit zu überlegen, kann ich das vielleicht individueller gestalten?
Da bin ich voll bei dir. Also ich glaube, ich vergleiche es immer so gerne, gerade auch vor ein paar Tagen hier eine Diskussion intern gehabt, mit einem Relaunch. Also ich mache heute keinen Relaunch mehr in meinen Augen. Also ja, es gibt ein paar Agenturen da draußen, die freuen sich über Relaunches, weil die meistens sehr teuer werden und lange Zeit uns beschäftigen. Aber ich würde halt eine Webseite immer sukzessive umbauen, ne? Also einzelne Bereiche und so weiter und keinen kompletten Relaunch mehr machen. Und hier sehe ich das relativ ähnlich. Also dieses Step-by-Step-Denken halte ich für total sinnvoll. Ich habe lange gebraucht, um überhaupt mich an die KI ranzutrauen. Ich habe mich zwar schon lange darüber diskutiert und so weiter. Und lange heißt für mich, ich habe fast 2 Jahre gewartet. Ich hatte Mitarbeiter, die schon früh damit angefangen haben. Und gerade wir, die jetzt hier auch als Plattform diese Themen bieten, wir müssen es ja nicht intern, wir sind ja nicht die Experten dafür, wir müssen es nicht präsentieren. Ich unterhalte mich ja mit dir darüber und nicht, weil ich es verstanden habe, sondern weil du zu einem Thema dich reingearbeitet hast und das hier den Leuten erklären kannst. Und wir müssen aber trotzdem dranbleiben. Und ich habe meine Mitarbeiter ermutigt, sich mit KI zu beschäftigen und im kleinen Steps zu schauen, wie könnt ihr euren Arbeitsalltag vereinfachen, effizienter gestalten, indem ihr verschiedene Dinge ausprobiert. Und wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse, die letzten 2,5 Jahre, also ich würde sagen, dass wir vielleicht auch 2, 3 Mitarbeiter eingespart haben. Also wirklich im größeren Stile. Jetzt können wieder manche sagen, jo, dann greifen wir wieder die Mitarbeiter an und so weiter. Nein, es ging ja gar nicht darum, jemanden rauszuschmeißen. Es ging ja darum, vielleicht nicht so schnell neu einstellen zu müssen. Und wir befinden uns alle in einer Rezession. Und um eine Rezession zu überleben, heißt es erstmal, die Kosten im Griff zu haben. Und das war für mich wichtig. Ich habe jetzt selbst so vor 1 Jahr, 9 Monaten angefangen, für mich das zu machen. Also jeden Prozess. Jetzt haben wir über den Podcast-Prozess geredet. Ich denke mich immer noch in jede Frage rein. Ich denke mich immer noch, ich überarbeite das im Nachgang. Aber es ist schon spannend, was mir Gemini in dem Fall für weitere Fragen geschickt hat zu dem Thema und mir Anregungen gegeben hat. Ich mache jetzt bei Sendung von dem Podcast, sind wir da schon vorbei, aber beim Agency Day habe ich eine Diskussionsrunde vorbereitet zum Thema Offline-Messen für Agenturen als Thema. Und das sind 8 Diskussionsfragen. Das Erste, was ich gemacht habe, war da, Gemini zu fragen, wie würdest du so eine Diskussion aufbauen? Und ja, ich habe die umgearbeitet. Aber mich komplett von Anfang an reinzudenken, ist total unnötig gewesen. Und ich habe in einer Stunde etwas produziert, wo ich sonst locker einen Tag dran gesessen hätte. Locker. Also vielleicht auch mehr, weil ich will mich ja auch als, vor allem als Veranstalter der Veranstaltung ja auch nicht blamieren oder wie auch immer. Und ich habe da sowas Gutes zurückbekommen. Ja, ich habe es umgearbeitet, ich habe es ein bisschen auf mich angepasst. Ich habe es dann noch mit der KI noch ein bisschen effizienter gestaltet, aber ich habe alles mit der KI gemacht. Und also stopp nicht alles. Da ist auch noch eine Menge Denkprozess von mir drin gewesen, aber ich habe mir bestimmt 7 Stunden durch die KI reduziert. Das wäre meine Wochenendarbeit gewesen. Ich habe es zufällig diese Woche bei Aufnahme gemacht und ich hätte das eigentlich
noch. Kennst du die 5er-Regel von Sam Altman?
Nein.
Das ist genau das, was du gerade beschreibst. Er wird ja immer wieder gefragt, ne, nimmt KI uns alle Arbeitsplätze weg und arbeiten wir dann zukünftig nicht mehr, bla bla bla. Und er sagt immer, nein, meine Antwort ist die 5-Regel. Etwas, das vorher ohne KI 5 Tage gedauert hat, dauert mit KI 50 Minuten. Eine Aufgabe, die vorher 50 Minuten gedauert hat, dauert jetzt 5 Minuten. Und das ist so seine persönliche Regel auch für seine eigenen Aufgaben. Er bewertet vorher, wie lange hätte ich denn ohne gebraucht? Und okay, also den Step brauche ich dann mit KI. Und das finde ich so interessant, weil die Aufgaben fallen ja nicht weg. Die sind ja nicht mehr nicht da. Aber wir haben durch Aufwandsreduzierung an diesen ganz operativen Stellen auch die Möglichkeit, uns mehr mit Qualität zu beschäftigen. Ja, und diese ganzen nervigen Marketingaufgaben, mach das mal in 5 Varianten und erstell mal den Text in so und so. Das fällt ja alles weg. Deshalb werden wir Marketer ja viel kreativer in Zukunft sein. Wir können Qualität wieder viel mehr Raum geben, weil wir eben nicht dieses Quantität-Ding und wir müssen das 1000-fach raushauen und so weiter.
Ja. Finde ich total cool. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weggekommen, aber es war total spannend, da mit dir drüber zu diskutieren. Mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt mal kurz ich habe so einen roten Faden gebaut, natürlich, wenn ich mir so ein Briefing setze.
Haben wir ja schon verraten.
Ja. Es wäre ja auch schlimm, gell? Wenn ich einfach so in so einen Call reingehen würde, da wäre die Hälfte der Podcast wahrscheinlich danach ohne Mehrwert. Ich würde gerne zu dem Modell zurück. Gibt es denn auch jetzt kritisch betrachtet, deiner Meinung nach, gerade du, diejenige, die sich so viel mit beschäftigt hat, gibt es typische Fehler, die bei der Umsetzung des Modells passieren können?
Also zum einen natürlich sich zu hohe Ziele zu stecken, da haben wir eben schon drüber gesprochen, also nur weil es Apps Flipper heißt und ich checke den Punkt Personalized zum Beispiel gegen, das heißt nicht, dass ich das jetzt schon kann und ich sollte mich auch nicht mit Themen überfrachten. Das ist, glaube ich, der größte Pain, den man haben kann, sich einfach zu viel vorzunehmen, alles gleichzeitig machen zu wollen. Ich glaube eher, dass das Modell dabei hilft, so ein Gefühl von Vollständigkeit zu erlangen, also ein Gefühl dafür zu bekommen, was mache ich schon, was könnte ich vielleicht noch mehr machen, wo mache ich vielleicht noch gar nichts, womit sollte ich mal anfangen? Denn in so einem Chaos, von dem wir mal sprechen, Messy Middle, Chaos, wie auch immer wir das bezeichnen, da ist der größte Pain für uns als Menschen dahinter, das Gefühl von Unvollständigkeit, wenn man so das Gefühl hat, oh, ich müsste noch so viel machen. Und also ich habe das so gesehen bei einer Konferenz und beim Agency Day haben die anderen erzählt, sie machen das und das. Das löst Stress aus, ja, dieses Gefühl von Unvollständigkeit. Und ich glaube, das ist das, wofür man das Modell letztendlich nutzen kann, zu sagen, ich will einen guten Überblick bekommen, so checklistenartig, und sich eben nicht in jeden Punkt der Checkliste fanatisch einzuarbeiten.
Ja, spannend. Wir haben ganz viele meiner Fragen, die kommen eigentlich schon so indirekt beantwortet. Deswegen will ich mich tatsächlich noch auf eine Sache konzentrieren. Wenn du einem Marketer, muss kein CMO, muss kein Head of Marketing sein, sagen würdest, müsstest, warum er sich mit der Customer Journey 2.0 beschäftigen sollte, was würdest du ihm idealerweise in 1 oder 2 Sätzen antworten?
Natürlich FOMO. Wenn du es nicht tust, werden es deine Wettbewerber tun. Also solltest dich mit den Aspekten, die KI ermöglicht, auseinandersetzen, weil wir Customer Journey nochmal ganz anders denken können und nicht nur in einzelnen Zielgruppen, sondern sehr viel individueller. Und je individueller wir die Customer Journey denken, desto höher ist die Conversion.
Ich habe so das Gefühl, als alle stationär gearbeitet haben, also mit einfach Läden, bringen wir es mal auf den Punkt, Filialen, wie auch immer. Dann kam Online-Marketing, da haben sich schon ein paar abgesetzt, die sich sehr früh damit beschäftigt haben. Und ich glaube, dasselbe Thema haben wir jetzt mit KI nochmal. Und das gibt eine Chance. Ja, man wird sicherlich auch noch eine lange Zeit leben können, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Aber es wird irgendwann, wird das Gap immer größer werden. Und ja, das erkennt man vor allem dann, also ich kann mir das vorstellen, dass das früher oder später sich sehr stark in den Preisen widerspiegeln wird, weil man nämlich effizienter Sachen machen kann, dadurch natürlich auch günstiger sein kann. Man kann es natürlich auch an den Kunden weitergeben, die Marge erhöhen, aber das geht nur, wenn der Wettbewerb schläft. Wenn der Wettbewerb mitmacht und einer geht nicht mit, dann wird er irgendwann preislich nicht mehr mithalten können und dann werden wir die ersten Leute wegfallen, also die ersten Firmen wegfallen sehen. Ich glaube, das wird noch schneller sein als andersrum. Aber ja, ist ein spannendes Thema.
Und auch hier wieder, es gibt da ja verschiedenste Modelle und ein Modell, was ich sehr sehr cool finde, von Kollmann über die Führerschaften im Wettbewerb. Preisführerschaft ist eine Sache, wonach man streben kann. Ja, und da wird KI auf jeden Fall helfen, ne? Effizienz, und führt dann dazu, dass ich zu ganz anderen Preisen anbieten kann. Preisführerschaft. Es gibt aber auch andere Führerschaften, nach denen man streben kann, sowas wie Qualitätsführerschaft. Also ich will der Beste sein am Markt, das beste Produkt haben. Da kann KI aber auch helfen, weil ich mit Forschung und KI in der Forschung, Materialforschung zum Beispiel, oder auch Nutzerforschung, was brauchen denn die User, die nachher meine Triathlon-Uhr oder meinen Anzug anhaben, was brauchen die? Auch bei Qualitätsführerschaft kann KI helfen. Oder bei Sortimentsführerschaft, ich will derjenige sein, der die breiteste Range hat an Produkten. Auch da hilft mir KI zum Beispiel über eine viel effizientere Lagerführung, Vorhersagbarkeit, da eine breitere Range zu ermöglichen. Oder Personalisierbarkeitsführer, ich will derjenige sein, der die Produkte am ehesten personalisierbar macht. Auch hier hilft KI. Also egal in welchen Wettbewerb ich mich begebe und wie ich mich als Wettbewerber positionieren möchte, wir werden nicht daran vorbeikommen, dafür KI zu nutzen. Und das Bewusstsein dafür, wie kann KI mir helfen in meiner Wettbewerbsstrategie, das sollte, glaube ich, nochmal geschärft werden.
Sehr spannend. Ich habe zwei
Call-to-Actions. Das kann man übrigens auch im OMT-Magazin nachlesen. Da habe ich schon mal einen Artikel zugeschrieben.
Den hauen wir natürlich in die Shownotes. Zum Abschluss habe ich zwei Call-to-Actions. Den ersten, kauft das Buch. Ich glaube, es wird spannend. Das habe ich gerade unabgesprochen und ich kriege auch keine Provision dafür und ich habe auch keinen Amazon-Link in den Shownotes.
Ja, also ich veröffentliche das Buch ja auch nicht. Das machen die Kolleginnen von der IU und von der Rheinischen Hochschule. Ich habe ja nur den einen Artikel dazu beigesteuert, aber da sind sehr viele interessante Artikel.
Wir empfehlen das Buch jetzt einfach trotzdem, kauf dieses Buch. So, das ist mein erster Call to Action. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir für den netten Talk. Es hat viel Spaß gemacht, auch wenn wir so ein bisschen ausgeufert sind. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Message mitgegeben, dass man, wie man sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Und zum Abschluss der heutigen Folge, jetzt muss ich mich ein bisschen zeitlich reindenken. Diese Folge geht im Oktober online. So, das heißt, unsere Konferenz war schon. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben bei dem OMT in Mainz sehr viele KI-Vorträge, wo es schon so darum geht, KI-Agenten zu bauen, um genau das umzusetzen, was wir hier besprochen haben, so kleine Steps zu machen. Wir beschäftigen uns auch mit AI-Overviews und so weiter. Jetzt möchte ich aber euch darauf hinweisen, dass wir ja im März, am 5. und 6. März, unseren großen Summit starten. Ihr müsstet ihn mittlerweile auch in den E-Mails gesehen haben. Seit dem 6.10. machen wir Werbung dafür. Und wir haben schon einige Vorträge parat. Das läuft alles ein bisschen anders als in Mainz. Ich habe ein paar Vorträge selbst besetzt. Wir werden unter anderem den Kai Herzberger als Managing Director von Meta da haben, der ein bisschen was außerhalb vom Online-Marketing erzählt. Könnt ihr mal auf die Seite schauen. Link findet ihr auch in den Shownotes. Aber gerade das Thema KI wird sehr groß. Also wir haben E-Commerce-Bühnen, wo wir uns mit KI zum Thema E-Commerce beschäftigen. Wir haben ich habe einen Zukunftsforscher dort, der sich mit dem Thema KI auch mit der hat eine Vergangenheit im Online-Marketing beschäftigt. Wir LLMs werden sehr, sehr, sehr viel diskutiert werden. Also das Thema KI, wir werden keine KI-Bühne haben. Wir werden 3 E-Commerce-Bühnen haben und werden 7 Online-Marketing-Bühnen haben, aber auf jeder dieser Bühnen wird KI ein Thema werden. Ich habe gerade so die Befürchtung, das ist nicht negativ gemeint, dass 30-50% der Vorträge irgendwie mit KI reinspielen. Und also irgendwie wird KI reinspielen. Und ich glaube, es muss sein. Es ist das große Thema, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird, das uns effizienter arbeiten lässt, das uns mehr Möglichkeiten bietet. Und das habt ihr jetzt gerade alle in dem Podcast gehört. Ich würde mich sehr freuen, euch bei dem größten Event, das wir jemals gemacht haben, in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr keine Sales Pitches vor Ort seht. Wir werden 140 Vorträge anbieten, die alle von unserem Expertenrat, unserem 25-köpfigen Expertenrat betreut werden. Und wir werden versuchen, dass ihr aus jedem Vortrag schlauer rausgeht, als ihr reingeht, sofern es eurem Expertenlevel natürlich entspricht. Und bemühen uns, dass es die größte Fortbildungsveranstaltung wird, die ihr vielleicht jemals besucht habt, ohne den anderen auf die Füße zu treten. Also, in diesem Sinne, das ist mein erster Podcast-Pitch für den Summit. Und den habe ich hiermit gemacht. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.